Du hörst Fotophonie 180, High Noon, Ausgabe 3.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des wahrscheinlich ersten, vielleicht erfolgreichsten, aber auf jeden Fall hochprozentigsten Fotopodcast im deutschsprachigen Raum. Begrüßt mit mir unsere Moderatoren Frank und Dieter.
Ja, moin zusammen. Hier ist der Dieter auch schon, Dieter Bethke von der Fotophonie. Vielen Dank, Oliver, für das Intro. Cool gesprochen, finde ich, aber nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Wir sind mit Sicherheit nicht der erste Fotopodcast. Da waren schon einige vor uns dran. Aber hochprozentigste, das mag sein. Wobei, wir trinken ja eigentlich keine Spirituosen, sondern wenn, dann mal ein Bier. So, aber wenn, dann mache ich das auch nicht alleine, sondern zusammen mit Frank Fischer von der FF Fotoschule und der steht schon bereit und ich begrüße dich. Moin Frank.
Moin Dieter, schöne Grüße nach Kiel.
Danke, danke. So, liebe Grüße an alle Hörerinnen da draußen. Heute wieder eine Kurzfolge, High Noon Format, ihr seht es ja schon an der Überschrift. Also ich habe mich hier mal bei einem kleinen Mittagskaffee hingesetzt und wir nehmen jetzt mal kurz ein paar aktuelle Sachen auf, ein paar Fragen von euch, die aktuell reingetrudelt sind und was uns so heute und gestern seit der letzten Fotophonie, die wir veröffentlicht haben, so untergekommen ist, damit wir das mal recht zügig abarbeiten und euch mitteilen können.
Wir starten heute mit Firmwares, die du mitgebracht hast. Firmware-Updates,
der
Firmware-Update-Service hier.
Genau, ich habe die Hand geklöppelt, gestern Nacht noch,
sehr gut,
damit die fertig werden. Hat die Firma Panasonic angerufen und gesagt, Mensch Dieter, wir müssten mal Firmware-Updates rausbringen für die Lumix-Kameras. Kannst du mal schnell hier in den Code einsteigen und das mal so machen, dass das alle super finden? Mhm. Dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, ja klar, kein Problem, für euch doch immer. Und habe die Firmware-Updates für die Lumix-Kameras der S- und G-Serie fertiggestellt und auch gestern gleich schon veröffentlicht. Ich habe dann auf den Knopf gedrückt, wir haben da gar nicht mehr lange getestet. Das wird schon so gut sein, wie ich das gemacht habe.
Prima, prima, ja.
So, und zwar können sich alle freuen, die eine S1R, eine S1, eine S5 betreiben oder eine G9 oder eine G100. Mhm. Da gibt es Verbesserungen, vor allem im Autofokusbereich. Die Kollegen, die damit schon gearbeitet haben, denen ich das freundlicherweise schon mal vorab zur Verfügung gestellt habe, was ich mir da so ausgedacht habe, die sagen, es ist wunderbar geworden. Also der Autofokus ist quasi wie neu. Also unbedingt aufspielen, ist so die einhellige Meinung, die ich dazu gehört habe.
Okay.
So, ich will auch nicht weiter in die Details gehen. Wir verlinken ein YouTube-Video von einem Review von einem amerikanischen Kollegen, der darauf eingeht, was alles neu gemacht ist und wie. Der hatte das schon viel früher alles in den Händen. Weiß auch nicht, wie der das so von meinem Server so schnell runtergekriegt hat. Aber okay, so ist es halt. Und ja, ansonsten schaut auf die offizielle Seite bei Panasonic Lumix-Kameras S- und G-Serie. Da werdet ihr auch weitergeholfen, was die Firmware angeht. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, es gibt was. Ganz wichtiger Tipp dabei noch, wenn ihr die aufspielen wollt, muss man eine Kleinigkeit beachten, also zumindest bei manchen Kameras, so habe ich das verstanden, aus der Lumix-Serie, ist es ganz sinnvoll, Bluetooth abzuschalten. Ansonsten kann es sein, dass das Update nicht ordentlich durchläuft oder noch nicht mal startet. Also Bluetooth abschalten, dann die Firmware-Updates aufspielen, dann Bluetooth wieder einschalten. Das scheint irgendwie ein kleiner Workaround-Hack oder was immer zu sein, an das man denken sollte. So hörte ich. Ich selber habe ja keine Kamera, mit der ich das jetzt hier testen könnte.
Deswegen hast du die auch einfach ungetestet ausgeliefert, das weiß ich.
Ja, aber was soll ich denn auch machen? Also, ich bitte dich.
Wenn der Code stimmt, dann stimmt er auch.
Dann stimmt der, da guckt man drüber, dann sieht man das ja, ob der so gerade ist. Also wie beim Hobeln.
Richtig,
ja,
richtig.
Ob das Holz oben glatt ist und
richtig,
dann passt das schon.
Richtig. So, dann haben wir einen Nachtrag zur letzten Folge. Wir hatten nämlich versprochen, dass wir in der 179 ziemlich am Ende, die wir dann ja irgendwann mal abgebrochen haben, aufgrund von American Football und unserer Überlänge, die wir mal wieder hatten, ihr habt vielleicht gemerkt, haben wir versprochen, dass wir nochmal ganz kurz auf die Zahlen von Olympus, was das Fiskaljahr 2021 betrifft, schauen. Und zwar auf das Q2. Also im Fiskaljahr 2021 sind Q1 und Q2 vorbei, denn das beginnt immer im März, glaube ich.
Ja, kurz müssen wir einmal sagen, wir nehmen heute auf. Heute ist der 25. November 2020.
Ja.
Nur falls jemand die Zahlen irgendwann später hört.
Ja.
Wir sind heute hier 25. November 2020, 12 Uhr unterwegs.
Korrekt. So.
Und, so, sorry.
Ja, alles gut. Also Q1, Q2, Fiskaljahr 2021.
Also und die Quartale 1 und Quartale 2.
Genau. Was kann man da sagen? Man kann erstmal sagen, das lief nicht so richtig gut. Und wir haben da mal so ein bisschen genauer raufgeguckt. Wir verlinken euch auch das offizielle Olympus-Dokument in den Shownotes. Da wäre es sinnvoll, wenn ihr auf vielleicht Seite 2 schaut, aber besonders auf Seite 7. Da geht es um die Imaging-Sparte. Da könnt ihr die Zahlen nachvollziehen, über die wir jetzt so reden. Als erstes muss man sagen, im Imaging ging der Umsatz relativ massiv zurück. Mhm. Und zwar um 35%. Das ist jetzt, würde ich sagen, nicht wenig im Vergleich zum Vorjahr. Aber was viel auffälliger ist und auch anderen aufgefallen ist, weil wir haben die Meldung natürlich auch woanders im Netz gesehen, ist, dass es einen extremen operativen Verlust gegeben hat. Und zwar von ungefähr 467 Millionen US-Dollar.
Ja.
Im
Magst du kurz erklären, was ein operativer Verlust ist? Also ja,
gut,
was
ja, gut.
verbirgt
also,
sich hinter diesem Wort?
Genau, also das ist im Prinzip, eigentlich würde man einen Gewinn erwarten. Das wäre so das Schöne, das würde man sagen, okay, das ist wunderbar. Wir haben hier einen super Gewinn ausgewiesen. Also wir haben den Umsatz minus aller Kosten gerechnet und das, was dann da übrig bleibt, ich glaube, dass der operative dann vor Steuern noch ist. Ne? Ja, ich glaube ja. Das wäre das, was dann an Gewinn übrig wäre. Und in diesem Fall ist da halt eine negative Zahl rausgekommen. Also man hat einfach den Umsatz genommen, dann die entsprechenden Kosten abgezogen und stellt fest, ups, da steht kein Plus vor der Zahl, sondern ein Minus. Und zwar ein Minus vor 467 Millionen US-Dollar.
Also das mit anderen Worten, das sind die Werte, die sich ergeben aus dem eigentlichen Geschäftsbetrieb. Also mit dem, was man tut. Im Falle von, sag mal, Olympus Imaging jetzt Kameras und Objektive verkaufen. Was man damit an Geld verdient oder eben ja nicht verdient hat, sondern ausgegeben hat für Forschung und Entwicklung, aber nicht in Umsatz ummünzen konnte. Da sind nicht solche Sachen drin wie Finanzinvestitionen, also Zinsen von Anlagen, die man irgendwo hatte oder so, weil das ist ja dieses operative Geschäft.
Genau.
Ja, oder Ausgaben für große Bauwerke, die wären da, glaube ich, auch nicht drin.
Nee, ich glaube nicht, genau nicht, sondern es geht wirklich um das Businessmodell im Prinzip.
Genau. Okay, damit wir das einmal klar haben.
Ja, und das haben wir uns dann mal angeguckt und haben festgestellt, dass das in den Quartalen, Vergleichsquartalen des Vorjahres, aber insbesondere auch im ersten Quartal, so ganz anders aussah. Da gab es auch kleine Verluste, aber wirklich im Vergleich wirklich wenig Verlust. Also zum Beispiel im ersten Quartal nicht mal 2% von den 467 Millionen, also sehr viel weniger Verlust, zwei ganze Kommastellen quasi verschoben. Und da haben wir uns gefragt, wo kann das herkommen? Also wie kann es sein, dass man von einem Quartal aufs nächste solche Verluste einfährt? Und dann haben wir auf die Kosten geguckt, und zwar die operativen Kosten, die in Quartal 2 2021 aufgelaufen sind. Und das waren alleine schon mal 420 Millionen US-Dollar. Also ein Riesenbatzen von den 467 Millionen.
Genau. Jetzt, wer fragt sich gerade, wie Quartal 1 2021? Wir sind ja noch in 2020. Ja, da muss man kurz immer dazu sagen, da muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Mir fällt das auch immer schwer. Ja. Es geht hier um Fiskaljahre. Eine Firma kann festlegen, wann ihr Fiskaljahr anfängt und wann es endet.
Genau.
Und bei Olympus startet das, wie wir wissen, im April eines Jahres. Also im April 2020 startete das Fiskaljahr 2021 für Olympus schon.
Ja,
das heißt. Deswegen ist das Quartal 1 Fiskaljahr 2021. Muss man einmal kurz erklären, glaube ich.
Genau, also das Quartal 1 2021 ist von April bis Juni. Und von Juli bis September ist Quartal 2. Und über dieses Quartal 2 reden wir gerade. Da sind 420 Millionen US-Dollar Kosten aufgelaufen. So, dann gab es so ein paar weitere Zahlen, die uns interessiert haben. Dann gucken wir nochmal auf diese relativ schlechten Zahlen. Aber dann sind so ein paar weitere Zahlen aufgefallen. Zum Beispiel ist im Vergleich zum Vorjahr Personal abgebaut worden. Also über die gesamte Imaging-Sparte. Und zwar von ungefähr 30% Mitarbeiter sind abgebaut. In Japan gibt es noch bei Olympus Imaging circa 400 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Dann konnten wir aus der Tabelle irgendwo auslesen, dass die Investitionen stark reduziert worden sind.
Ja, um 50%.
Genau.
Ja, genau.
Und auch die Aufwände für die Entwicklung sind um 30% reduziert worden.
Da frage ich mich, wieso nur 30%, aber okay.
Ja. So, und was interessant ist, muss man sagen, das könnt ihr aus der Tabelle rauslesen, wenn ihr auf der Seite 7 in dem verlinkten Dokument so ein bisschen nach unten scrollt, da sind die Umsätze per Region aufgelistet und da ist ganz interessant, dass tatsächlich Europa der größte Umsatzbringer im Konzern ganz offensichtlich ist.
In der Imaging-Sparte, Vorsicht.
In der Imaging-Sparte, na klar, wir reden die ganze Zeit im Prinzip nur von Imaging. So, und dann hat eine andere Frage so gefragt, eine Frage gestellt, eine ganz interessante, fanden wir auch, nämlich ich versuche das mal so halbwegs simultan zu übersetzen, wir haben das hier in Englisch im Dokument, ich habe Schwierigkeiten zu erkennen, wie JIP, also der neue Eigentümer, ab 01.01.2021 von Olympus den Turnaround schaffen kann und das Geschäftsmodell wieder profitabel machen, ohne dass das Businessmodell gravierend geändert wird.
So, und das da muss man sagen, der neue Eigentümer von Olympus Imaging. Nicht von ganz Olympus.
Ja, so
Vorsicht.
Jetzt
reihen wir uns in die Fake-Meldungsschlange
ja,
hier ein.
Da jetzt resultiert das natürlich aus dem den schlechten Zahlen, insbesondere ja. aus dem ersten Halbjahr. Und die resultieren eben überwiegend aus Q2, wie gerade besprochen, des Fiskaljahres. Und da haben wir uns gefragt, wo kommt dieser riesen Kostenaufwuchs her? Also wie kann das sein, dass man plötzlich über 400 Millionen US-Dollar an Kosten generiert? Und da haben wir so eine Idee, ne?
Ja, ich habe schon mal so eine Firmenübernahmetransition mitgemacht, ja. am eigenen Leib.
Ja.
Und habe das beobachtet, was da passiert,
ja.
vor Ort. Und mir fiel halt spontan, also ich bin kein Wirtschaftsexperte hier, wenn ich Quatsch rede, dann ist das so, aber ne, ich kann ja nur aus meiner Perspektive das sagen. Ich habe beobachtet, damals war das so, dass viele der Sachen, die von der ursprünglichen Firma angeschafft wurden, die man brauchte, um etwas herzustellen, tolle Produktionsstraßen, Werkbänke, Messgeräte, so Kleinzeug im Prinzip, ja, würde man sagen, was aber in Summe, wenn du so eine große industrielle Fertigung am Laufen hast, doch einen Batzen Geld ausmacht. Da sind ja dann auch Flurfördersysteme dabei, Regale, Zeug, alles mögliche.
Ganze Arbeitsplätze.
Ja, und selbst wenn die quasi einen Monat vorher neu angeschafft worden sind, die werden üblicherweise bei so einer Betriebsübernahme durch einen weiteren Betreiber, werden die aber nicht übernommen. Weil der neue Betreiber, der möchte gerne neues Zeug anschaffen, da hat er wieder Garantie und Gewährleistungsansprüche den Herstellern und Lieferanten gegenüber. Neuware macht sich in den eigenen Büchern immer besser, kann man nochmal länger abschreiben und so weiter und so weiter. Also man möchte eigentlich, glaube ich, als Neubesitzer relativ wenig von dem alten, ich nenne es jetzt mal Kleinkram in Anführungszeichen, also Produktionssachen übernehmen. Und die werden dann von dem ursprünglichen abgebenden Besitzer der Firma, werden die ja entweder verramscht oder als Altmetall abgeschrieben. Werden einfach verschrottet. So ist es bei uns passiert, als ich das gesehen habe. Es wurde so viel verschrottet, da stehst du als Mitarbeiter daneben und du hast Tränen in den Augen. Einfach weil da sind Sachen dabei, die du echt gerne selber zu Hause hättest und du darfst sie nicht wegnehmen, weil die müssen in den Schrottcontainer, werden zerpresst. Oder so Sachen, wo du sagst, ach, das kann doch jetzt nicht sein, das haben wir vorgestern erst neu angeschafft, das geht jetzt in den Schrott. Und sowas schlägt halt in der Bilanz durch. Das sind diese berühmten Transferkosten.
Ja, und wir beide haben ja auch darüber schon mal gesprochen, wahrscheinlich wird ja auch jemand wie Olympus jetzt am Ende dieses Imaging-Sparten-Überganges auf ein neues Unternehmen mal eine Inventur machen und sagen, was haben wir eigentlich im Lager? Was liegt da so alles
sowas,
rum?
Genau,
und
das fällt dann jetzt auch auf.
Genau, da finden die vielleicht auch noch, ich sag jetzt mal was ganz Dummes, die finden vielleicht noch E1-Kameras, also aus dem Forcert-System. Da liegen das so Restbestände, eine halbe Palette irgendwo.
Ja.
So, und dann liegen da Dinge, die sollten da eigentlich liegen, die sind gar nicht da. Da sagt man, hier müssten ja
noch
20 Paletten, müssten hier eigentlich noch vom 12 bis 40 stehen. Aber wo sind die denn jetzt hier? Also wir haben hier eigentlich den Bestand gar nicht. Wo ist denn das?
Ja. So, da sind Sachen dabei, das kann man sich nicht vorstellen, dass sowas verloren gehen kann. Ja,
richtig.
Das ist aber bei großen Firmen so. Ich sag mal so, wir können ja auch mal googeln, dann werden wir finden, dass die Bundeswehr ganze Panzer verliert und nicht mehr weiß, wo die sind. Also das kommt alles vor, sowas.
Genau. Und das muss dann eben abgeschrieben werden in dem Moment. Das, was da ist und quasi keinen Buchwert mehr hat, also nur noch einen Buchwert hat, aber keinen realen Wert mehr hat, wird halt vernichtet, so wie Dieter das auch gerade mit den anderen Dingen beschrieben hat. Und das, was nicht da ist, was aber noch einen richtigen Wert hätte, auch einen Verkaufswert, aber einfach ein Fehlbestand ist, das wird natürlich abgeschrieben und gesagt, okay, das ist nicht da, was wollen wir jetzt machen? Na gut, das müssen wir jetzt hier abschreiben und damit hat man Kosten. So. Die in die Bücher eingetragen werden müssen. Und all diese Dinge passieren wahrscheinlich gerade. Soll auch heißen, aus meiner Sicht so, JIP hat damit wahrscheinlich gar nichts am Hut, weil das ist ja die gute Nachricht für das neue Unternehmen. Das nimmt eben diesen ganzen Restbestand, der so da ist und auch nicht da ist und so weiter, nicht mit an seine Bücher, sondern startet bei null mehr oder weniger. Die kaufen natürlich die Firma, schon klar, und alles das, was noch was wert ist und auch physisch da ist, das kaufen die natürlich mit und das ergibt auch Sinn so. Aber die kaufen natürlich keine palettenweise Objektive mit, die gar nicht da sind. Und das ist ja auch eine richtig gute Nachricht. Das heißt, die starten mit einem Bestand, der auch passt. Und die starten mit neuem Equipment, neuen Arbeitsplätzen und ich hoffe, dass sie einen Großteil der Fertigung nicht entsorgt haben, sondern die Fertigung, Straßen und so weiter mitgekauft worden sind. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem, ich glaube, alleine diese ganzen Fehlbestände, die überall ganz normal in Firmen entstehen, die sind alle schon mal weg und das ist, glaube ich, für JIP eher eine gute Nachricht, muss man sagen.
Ja. Und solche Fehlbestände, und wenn das nur Kleinkram ist, das summiert sich schnell auf.
Auf jeden Fall.
Man denkt jetzt 467 Millionen US-Dollar oder 420, die ausgewiesen sind, das wäre eine große Zahl. Ja, ist es für dich und mich und für jeden Normalsterblichen. Aber für eine multinational operierende Firma, so ein Konzern, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, das sind die Bleistiftbestände, aber das Kleinvieh macht verdammt viel Mist
in so einem großen Laden. Genau das. So, und insofern glauben wir, dass das eher wahrscheinlich für das Geschäftsmodell von JIP eher gut ist, dass es jetzt einmal glatt gezogen wird.
Ja, klar.
So, und dann kann man eben bei null neu starten und dann werden wir sehen, wo das Ganze landet. Mhm. Diese etwas provokante Überschrift, wie JRP das wieder gerade biegen möchte bei den schlechten Zahlen, ja, die resultiert eben rein aus der Zahl. Aber die Zahl hat halt einen Grund, wenn man sich die Entwicklung dieser operativen Kosten anguckt, denn die waren um ein Vielfaches, wie gesagt, niedriger in den Vergleichsquartalen im Vorjahr und auch im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021. Und von daher glauben wir, dass es tatsächlich mit dem Firmenübergang zu tun hat. Und das wird vielleicht jetzt in Q3 auch nochmal passieren, könnte ich mir vorstellen.
Weil wahrscheinlich nicht mehr so hoch, weil genau, ich denke, die Bugwelle ist jetzt weg.
Ja, genau, glaube ich auch. Aber so Rest bleibt dann natürlich, der jetzt auch noch geregelt werden muss, so auf den letzten Metern, sage ich jetzt mal, ne? Wo noch geguckt werden muss, ja, was machen wir hier mit damit und mit jenem.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die Fragestellung, auf die provokante ausgehen. Du hast ja jetzt nur die erste Hälfte der Frage beantwortet. Also wie will JIP oder OM Digital Solution, wie es dann später heißen wird, wie will das diesen Verlust wieder wettmachen? Ja, gar nicht, weil die haben den erstens nicht. Mhm. Der ist jetzt weg, deswegen hat Olympus Corporation den abgeschrieben, damit es den eben nicht gibt zum Start. Und dann ist ja der zweite Teil der Frage, ohne das Geschäftsmodell großartig zu verändern. Ja. Das ist ja den zweiten Teil darf man nicht verschweigen. Genau. Und da sind wir ja beim Geheimnis der ganzen Geschichte. Das haben die ja auch schon angekündigt, dass sie sagen, wir wollen eben nicht so weitermachen wie bisher. Mhm. Wir starten quasi auf einem weißen Blatt. Wir nehmen das Gute, nehmen wir mit. Das, was wir nicht so gut finden, strukturell, so organisatorisch, vielleicht in der ehemaligen Company, was da vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt als neuer Besitzer, plus ein paar neue schöne Ideen, die bisher vielleicht noch nicht veröffentlicht worden sind. Da mischen wir eine neue Vorgehensweise draus an. Und sie haben ja schon gesagt, sie wollen sich auf High-End-Nischenprodukte spezialisieren. Das heißt, wir werden keine Kompaktkameras mehr sehen, die für den Massenmarkt gemacht sind. Das werden die gar nicht erst anfangen. So, und das ist vielleicht ja auch, was du eben sagtest, vielleicht haben da irgendwo 5 Paletten Muse noch angeblich rumgestanden, die sie aber nicht mehr auffinden konnten. Ja, und zack, bist du schon bei großen Zahlen.
Ja, und selbst wenn die noch auffindbar waren, wie gesagt, die wird ja keiner mitnehmen wollen, den Kram.
Deswegen, dann auch nicht.
Das ist genau. Alles gut, würde ich sagen.
So, also und, ja, JIP wird das Businessmodell ändern. Also diese Frage ist so ein bisschen wirklich bewusst provokant. Klar. Zu implizieren, dass sie das Businessmodell nicht ändern würden, ist natürlich Quatsch. Das ist ja schon angesagt, dass sie es tun.
Ja. Also, und das ist auch normal in solchen Fällen, weil ansonsten könnte es ja so bleiben, wie es ist. So.
Ja. Aber auf der anderen Seite sind wir ja auch dran gewöhnt, als Fans, zumindest der Produkte von der Firma. Ja. Es geht ja seit 10 Jahren so. Sobald irgendwo am Horizont eine kleine schwarze Wolke auftaucht, wird eine riesengroße schwarze Wolke draus gemacht von allen und schlecht drüber geredet.
Ja.
Und wenn da keine schwarze Wolke ist, ja, dann wird irgendwo mal schön ein Feuerchen mit Öl und Reifen angezündet, damit da eine schwarze Wolke ist. Und dann kann man die groß machen. Also das kennen wir ja schon.
Also läuft das.
Ewig. Ja, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin jetzt ja auch in den letzten Tagen öfter mal gefragt worden, gestern auch ein intensiveres Telefonat dazu geführt, von Leuten, die jetzt wirklich sich Sorgen machen und sagen, ja sag mal, soll ich denn jetzt überhaupt noch ein Objektiv kaufen? Was ist mit meinem Olympus-Equipment? Soll ich es lieber verkaufen? Was passiert denn da jetzt? Ich meine, wir reden jetzt seit einem halben Jahr in der Fotofonie darüber. Ich glaube, Tenor, und den wirst du auch unterscheiden von uns beiden, ist ja, Leute, macht euch doch erstmal keine Sorgen. Wenn uns direkt persönlich betrifft das nicht. Erstens, euer Equipment funktioniert auch morgen und übermorgen noch. Und wenn ihr jetzt damit zufrieden seid, dann seid ihr auch im Januar und im Februar noch damit zufrieden. Und was dann ist, werden wir sehen. So, und zumindest ich, und ich glaube, Herr Frank auch, wir sind relativ optimistisch, was wir dann sehen werden. Weil das bietet eine Chance, dieser Besitzübergang der Imaging-Sparte. Ob die genutzt wird und ob das für uns funktioniert, das müssen wir sehen. Wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir keine so billigen Kameras mehr sehen werden, sondern ich rechne eher damit, dass neue Kameras, wenn sie veröffentlicht werden, mit dem neuen Besitzer so bei 2.000, 3.000 Euro anfangen werden. Dann wird aber auch was drinstecken, was innovativ ist. So, also, mal gucken.
Ja, das bleibt einfach abzuwarten. Ich habe es immer von Anfang an gesagt, ich glaube, dass das für so eine sehr, sehr kleine Sparte in einem multinationalen Konzern schwierig ist, wenn sie so klein ist und dann auch noch immer wieder mal Verluste einfährt über viele Jahre, dass sie es natürlich schwer haben und dass das wesentlich einfacher und agiler ist, auch von der gesamten Managementstruktur, wenn der Laden kleiner ist und man damit sozusagen direkt durchgreifen kann von ganz oben nach ganz unten und umgekehrt. Das gilt ja immer in beiden Richtungen. Aber ich glaube, das wird dem Unternehmen und der Marke helfen können. Das final so ist, da sprechen wir mal in 3 Jahren zu, würde ich sagen.
Genau. So, schließen wir dieses Thema ab. Ich würde noch mal gerne dem Oliver danken für das tolle Intro, das er uns eingesprochen hat mit der Lobhudelei. Ich finde, das läuft super. Also bitte, bitte schickt mehr Intros. Wir können gar nicht genug davon haben, weil ne, jede Sendung braucht ein Intro. Und ist halt schön, wenn die von euch kommen. Das macht uns riesig Spaß. Nochmal vielen Dank also, Oliver, für deins. Auch nochmal danke an Manfred, der letztes Mal ja das Intro für die große Folge gesprochen hat. Von Manfred kommen gleich noch ich glaube, 2 bis 3 Sprachnachrichten mit Fragen, die wir mal kurz beantworten wollen. Aber vorher hat der Timo uns was geschickt. Das ist jetzt weniger eine Frage, deswegen stelle ich das vorne ran, sondern eher ein Hörerfeedback, was ich auch phänomenal finde, weil der Timo ein bisschen länger ist sein Beitrag. Ich glaube, 4,5 Minuten. Also müsst ihr mal ein bisschen zuhören. Und auch du, Frank. Aber was ich cool finde, ist, er teilt seine Erfahrung mit uns. Und zwar über ein Produkt, das ein anderer Hörer an uns angefragt hat, wo wir aber nicht so viel dazu sagen konnten. Und selbst der Nisi Ambassador, Grüße Dennis, auch nicht so viel zu dem Produkt. Aber hier, der Timo, der hat das benutzt, den Nisi S5 Filterhalter, und kann ganz viel dazu erzählen. Und das tut er jetzt auch für uns alle, die sich dafür interessieren. Hören jetzt einfach mal zu.
Moin Frank, moin Dieter. In eurer aktuellen Podcast-Folge hat sich doch einer eurer Hörer nach dem Filterhaltersystem S5 von Nisi erkundigt. Da ich dieses System bis vor kurzem selber 2 Jahre benutzt habe, kann ich da, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen. Vorweg, wenn man so ein Filtersystem mit 150 mm Plattenfiltern nutzt, dann sollte man sich klar sein, dass man niemals wirklich kompakt und platzsparend unterwegs sein wird. Und so ist auch der S5-Halter von Nisi wirklich Platz einnehmend im Fotorucksack, wenn man ihn da überhaupt reinbekommt. Darüber muss man sich bewusst sein. Der Filterhalter ist super toll verarbeitet, ist aus einem sehr schönen Material, aus einem wesentlich schöneren, wie ich finde, wie mein aktuell genutztes System von Haida, der M15. Und an dem Objektiv, an dem ich diesen Filterhalter verwendet habe damals, das ist nämlich kein Olympus, sondern ein Sony 12-24 Blende 4, was ja umgerechnet auf die Kleinbildäquivalenz sogar noch ein Ticken weitwinkliger ist wie das Olympus, hat man mit diesem Filterhalter selbst im Ultraweitwinkelbereich von 12 mm keine Vignettierung gehabt. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass man hier beim S5-Filterhalter nicht die Möglichkeit hat, vorne wie sonst so üblich 3 Plattenfilter einzusetzen. Hier ist wirklich bei 2 Schluss. Es besteht auch nicht die Möglichkeit, irgendwie da noch eine beiliegende dritte Schiene oder so ranzuschrauben. Die Option, die gibt es hier halt nicht. Ja, warum habe ich gewechselt? Der Nisi S5-Halter, der hat ein großes Problem. Oder sagen wir mal 2, aber das hier, das ist jetzt wirklich das Größte. Am Anfang habe ich immer mit dem mitgelieferten einschraubbaren Polfilter gearbeitet. Und irgendwann kam dann so der Tag, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Polfilter, jetzt lasse ich den mal weg. Und erst dann habe ich gemerkt, dass man, wenn man in diesen Filterhalter diesen optionalen Rundfilter nicht einschraubt, ein Lichtleck hat. Weil die 150 mm Platten es nicht schaffen, die reine Öffnung des Filterhalters abzudecken. Erst durch einen eingeschraubten Rundfilter ist dieser Filterhalter wirklich lichtdicht. So, und da muss man sich halt überlegen, möchte man jetzt jedes Bild mit einem Pullfilter machen, der ja nun im Lieferumfang von diesem Set, na, das da 369 € kostet, mit beiliegt. Oder möchte man nochmal richtig investieren und für ein meinetwegen ND3.0 in dieser Größe, den es als Option dazu zu kaufen gibt, nochmal 200 € ausgeben will? Denn dann begibt man sich, ähnlich wie jetzt auch bei diesen ganzen Haida-Drop-In-System, halt in die Situation, wechselt man irgendwann mal den Filterhalter, kann man mit diesen Dingern vermutlich auch nichts mehr anfangen. Das zweite große Problem ist, wenn man jetzt wirklich nur das 150 mm System nutzen will, auch an allen anderen Objektiven, weil man sagt, man hat keine Lust, auch noch einen 100er nebenbei mitzuschleppen, dann ist die Lösung, diesen Filterhalter noch auf normale Filtergewinde zu adaptieren, nicht sehr schön, teuer und auch überhaupt nicht platzsparend, weil man einfach nochmal einen kompletten zweiten Spezialadapter dazu kaufen muss. Das ist auch der Hauptgrund gewesen, warum ich nach Haida gewechselt bin. Da ist das ein bisschen einfacher gelöst. Es gibt ja mittlerweile auch den Nisi S6 Filterhalter. Zu dem kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Das Lustige ist aber, wenn man sich auf der Produktseite von Nisi den S6 Halter mal anguckt, dann wird da aktiv beworben, dass es hier kein Lichteinfall bei nicht eingeschraubtem Rundfilter mehr gibt. Geht man jetzt auf die Produktseite vom Nisi S5 Filterhalter, findet man über dieses Problem selbstverständlich gar nichts. Ich denke, die Sprachnachricht, das ist jetzt auch lang genug. Ich hoffe, ich habe eurem Hörer und allen anderen auch vielleicht ein bisschen geholfen. Macht weiter so wie bisher. Ich höre euren Podcast wirklich gerne. Der nimmt mir auf der Tour morgens immer die Langeweile. Kleine persönliche Meinung von mir. Trinkt doch lieber mal wieder ein Bier und verkürzt mal die Corona-Abschnitte. Naja, Ich weiß ja, wie es im Moment ist und sicherlich muss man auch darüber reden, aber das ist immer so die Situation für mich, da spule ich vor und letztes Mal habe ich fast 45 Minuten vorgespult. Nimm doch einfach mal lieber wieder ein Bier und ich persönlich bin froh, wenn ich über die aktuelle Situation der Welt im Moment mal nicht so viel hören muss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schönen Tag noch an alle und tschüss.
Ja, lieber Timo, vielen Dank für diesen ausführlichen Erfahrungsaustausch zum Nisi-Filterhalter. Auch vielen Dank für deine persönliche Anmerkung zum Schluss. Ja, das finde ich immer ganz gut, wenn wir ein bisschen Feedback von unseren Hörern bekommen, wie das, was wir machen, ankommt bei euch. Und ja, ich nehme mir das zu Herzen. Aber klar, wir müssen auch ab und zu mal kurz über unangenehme Dinge sprechen. Und ehrlich gesagt, so viel Bier kann ich gar nicht trinken, wie ich trinken müsste, wenn ich nicht über Corona reden soll. Naja, egal. Machen wir jetzt auch nicht an der Stelle, sonst entsprechen wir gerade deinem Wunsch jetzt an der Stelle nicht. So, also, ich finde das cool, dass du nochmal genau aus der Praxis geschildert hast, was ist an dem Nisi S5-Halter gut und was ist nicht so gut. Und dass es ein relativ klobiges Stück ist. Aber ja, es ist bei allen 150 mm Filterplattensystemen so. Weswegen der Frank und ich da ja auch keinen Bock mehr drauf haben, auf diese großen Dinger. Ja, muss jetzt jeder selber draus machen, was er möchte. Es gibt, glaube ich, eine Lösung mit 100 mm Filtersystem für das Olympus 7 bis 14. Da werden wir dann, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen in den nächsten Folgen, glaube ich, irgendwann. Wir haben da noch eine Meldung vorliegen dazu.
So machen wir das.
So, ansonsten finde ich ja auch ganz lustig, hier inzwischen habe ich von Frank gehört, wir hatten in der letzten Sendung, hatten wir von einem deutschsprachigen Optikhersteller, hatten wir ja einen Link zu einem super lichtstarken Objektiv, das Voigtländer 29mm 08. Und da hatten wir uns ein bisschen lustig gemacht über den Link, über die URL, die hinten endete auf gespeicherter Entwurf. Offensichtlich hört man Fotophonie bei Voigtländer, das finden wir super. Jungs, vielen Dank und auch danke für die Nachricht. Ich habe über Frank gehört, der Link wurde korrigiert in der Zwischenzeit.
Ja, was ich viel besser fand, war eigentlich da dran, also ja, ich habe eine DM bekommen, dass man uns hört und dass der Link korrigiert ist, aber was richtig gut gemacht ist, und das wäre so meine Empfehlung für alle auch da draußen, die vielleicht eine eigene Webseite betreiben, die haben trotzdem einen Redirect eingerichtet, weil natürlich klicken vielleicht welche von euch noch auf unseren Link und der wird vielleicht noch woanders veröffentlicht worden sein und da landet man bei 404, also Seite nicht erreichbar, wenn da kein ordentlicher Redirect eingerichtet ist. Und das haben die gemacht. Insofern, jetzt stimmt die URL und trotzdem kann man auf den alten Link noch klicken. Wunderbar.
Und der geht auch. Das nenne ich echt professionell und umsichtig, ja. Muss man wirklich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Kompliment. Ist aber natürlich auch im Eigeninteresse, weil kein Webseitenbetreiber möchte mal bei Google mit, ja. Da gehen viele Links auf 404.
Ja.
Runtergerankt
das stimmt, aber wir beide wissen ja, wie das so läuft. Ne? Jemand ruft über den Flur und sagt, du übrigens, ich habe da im Podcast gehört, unser Link stimmt nicht. Und der sagt, oh, unser Link stimmt nicht. Gut, dann
ich ändere den. Ne?
So. Mhm. Und schwuppdiwupp ist der korrigiert und der ganze Rest funktioniert nicht mehr.
So, und dann müssen wir uns beide auch mal schämen, weil auf unserer Webseite, vor allem in den alten Shownotes, wird es von 404-Links nur so hageln.
Ja,
so finde ich. Wo wir auch Sachen verlinkt haben, die es inzwischen nicht mehr gibt oder nicht mehr unter der Adresse. Und da müssten wir eigentlich die Links entfernen. Aber hey, puh, wer kommt da schon zu in der Zeit? Ja.
So, dann haben wir noch auf alle Fälle eine mindestens heute dringend abzuspielende Sprachnachricht, nämlich eine Frage von Manfred.
Ja, die ziehen wir vor, obwohl wir noch zwei weitere von ihm haben, die jetzt prima zum Thema Filter passen würden.
Genau, aber wir machen mal die aktuelle, würde ich sagen.
Wir machen mal die aktuelle von Manfred, genau. Der hat drei Fragen geschickt, aber wir fangen mit der ersten mal an.
Hallo Frank, hallo Dieter. Kurze, eilige Frage. Im Zuge der Black Friday Deals gibt es ja Adobe Photo aber im Moment für 87,99, glaube ich. Das ist gefühlt gegenüber der letzten Jahre nochmal mehr Rabatt. Ich habe natürlich für dieses Jahr gleich ein Abo für 12 Monate bestellt. Die Frage dazu, es ist ja auch möglich, mehr als einen Code zu kaufen und die kann man auch eintragen. Was ist eure Meinung? Gleich 2-3 Jahre kaufen oder lieber schauen, ob es nächstes Jahr ähnliche Angebote gibt? Danke und bis bald.
Ja, erstmal danke für die Frage, Manfred. Ich habe das Angebot auch gesehen und für alle, die das interessiert, 87,99 für ein Jahr Fotografen-Abo bei Adobe, packen natürlich einen Link in die Shownotes zum Anklicken. Wenn ihr da draufklickt, tut ihr uns übrigens auch einen Gefallen, weil das wird ein Affiliate-Link zu Amazon sein und das heißt, wir kriegen eine kleine Vergütung, aber ihr bezahlt keinen Cent mehr, wenn ihr das benutzt und das würde uns natürlich freuen, wenn ihr das tut, weil das ist ein sehr, sehr gutes finanzielles Angebot. Wer überhaupt mit Adobe Software, Lightroom plus Photoshop ein Jahr lang legal im Abo arbeiten möchte, für den ist das ein super Angebot und ganz ehrlich, ich habe das auch benutzt. Ich habe das angeklickt selber, weil das ist wirklich, einmal im Jahr gibt es diese super Sonderangebote, meistens eben um den Black Friday herum, der ja aus dem angloamerikanischen Raum zu uns geschwappt ist, dass wir das jetzt hier auch machen. Und ja, ist ja schön. Dann kriegt man statt für 140 Euro kostet es ganz offiziell im Jahr das Abo für 87,99. Das ist ein super Angebot. Und ja, man kann das auch mehrfach kaufen und mehrfach in seinem Account hinterlegen. Dann hat man mehrere Jahre gut davon. Ich weiß jetzt nicht, wie der Frank das für sich gelöst hat. Ich mache das einmal im Jahr. Nämlich habe das jetzt angenommen, mir hinterlegt und bin jetzt erstmal ein Jahr glücklich. Warum mache ich das? Naja, es ist ein Rabatt, klar. Da kann man Geld sparen. Also im Gegensatz zum UVP, würde ich jetzt mal sagen. Aber in Wahrheit gibt man ja trotzdem 90 Euro aus. So, jetzt muss ich mich fragen, habe ich die 90 Euro oder 180 oder 270 Euro zur Verfügung gerade, um mir das dreimal zu kaufen? Bin ich mir sicher, dass ich noch drei Jahre lang die Software nutzen werde überhaupt? Weiß ich, ob es in 2,5 Jahren das Angebot von Adobe von der Software überhaupt noch so gibt, für das ich dann schon bezahlt habe? Das würde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Wenn du sagst, ja, ich habe die Kohle und ich weiß gerade nicht, wohin damit und ich bin mir sehr sicher, ich will in drei Jahren noch genau mit diesem Angebot arbeiten und ich glaube auch, dass Adobe das noch anbietet, go for it. Klar, da kann man sparen. Ich persönlich, ich vertraue darauf, wenn ich im Oktober, November nächsten Jahres wieder das Abo verlängern möchte, da wird es das Angebot wieder geben. Und wenn nicht, dann zahle ich halt ein Jahr mal 140 Euro, das bringt mich auch nicht um. Aber ich möchte keine 90 Euro jetzt irgendwo in eine Art Gutschein versenken, von dem ich nicht weiß, ob ich den in 2-3 Jahren überhaupt einlösen werde. Das ist so mein Ding dazu.
So, ich habe das noch nie benutzt. Aber heute das erste Mal, um zu gucken, wie es funktioniert für die Sendung. habe auch mit Manfred telefoniert.
Ach so,
und toll. Ja, was würde ich tun? Also, wenn man das zweimal kauft, dann hat man im Prinzip ein halbes Jahr gut. Also so über den Daumen, ne? So ungefähr ein halbes Jahr spart man damit. Ein halbes Jahr die reale Gebühr. Das heißt, Adobe und man selber müsste 18 Monate durchhalten, damit es sich gelohnt hat. Dann ist man noch pari zum Normalpreis, den man sonst monatlich bezahlt hätte. Und das letzte halbe Jahr hat man dann quasi umsonst. Und in der Tat ist es so, ich habe mich auch überlegt, weil ich habe dieses Angebot immer wieder auch geteilt tatsächlich bei Facebook, aber selber halt nie benutzt. Ich bin der Meinung, es war immer so bei 95 bis 100 Euro. Also es war immer unter 100 Euro, aber so knapp unter 100 Euro. Also es ist tatsächlich ein gutes Angebot dieses Jahr. Und ich habe auch eine Idee, und der Manfred auch, warum das heute vielleicht ein gutes Angebot sein könnte dieses Jahr. Lange Rede, wenig Sinn. Ich würde in gar keinem Fall 3 Jahre kaufen wollen. Aber dass ich ein zweites dazu kaufe, ist relativ wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, auch Adobe möchte möglichst viel dieser Abos jetzt verkaufen, weil ich mit Manfred dazu ein bisschen diskutiert. Ich glaube tatsächlich, und wir beide waren so ein bisschen zu dieser Meinung, es könnte natürlich sein, dass Adobe auch Umsatz machen möchte in diesem Jahr noch, weil viele Firmen, die Firmenaccounts bei Adobe haben, aufgrund der Homeoffice-Situation festgestellt haben, dass sie für zu viele Lizenzen bezahlen. Und so ein Abo ist halt schnell gekündigt. Also wenn ich jetzt so ein 20er-Pack Abos von der Adobe Creative Suite habe und ich brauche nur 18, weil ich habe nochmal für den einen Praktikanten eins bestellt, das haben wir dann nie gekündigt, weil das immer noch weiter lief und keiner wusste das mehr. Und außerdem gab es hier so eine Mitarbeiterin, die brauchte das einmal und haben wir das abgeschlossen und so. Das fällt natürlich jetzt auf, wo die Leute zu Hause sind. Ne? Brauchen die jetzt eine Software oder nicht, wenn die ihren Rechner mit nach Hause nehmen oder das erste Mal einen Rechner für zu Hause bekommen? Und vielleicht hat Adobe den Preis auch so gut gemacht, weil die sagen, dieses Jahr müssen wir darüber ein bisschen Umsatz generieren, weil wir ansonsten uns Umsatz weggebrochen ist. Ich weiß das nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da solche Fälle gibt. Insofern, ich glaube, ich werde ein zweites Jahr bestellen. Kaufen.
Mhm. Okay. Fair enough. So, ansonsten, man spart ja nicht wirklich was, sondern man gibt Geld aus. Man gibt 90 Euro aus pro Jahr. So. Das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Richtig.
Spar dich reich, ist ja Quatsch. So, sparen tust du nur, wenn du was nicht bezahlst, also gar nicht. Jetzt ist das Problem, gleich ist meine Mittagspause zu Ende.
Ja.
Und mein Fischbrötchen wartet auf mich, das möchte noch gegessen werden.
Ja, dann schieben wir den Rest auf die nächste Heinun-Folge.
Deswegen wir dann wohl Manfred mit seinen weiteren 2 Fragen vertrösten müssen auf die nächste Heinun-Folge. Aber die waren ja auch nicht so dringend, wenn ich das richtig verstanden habe, wie hier die
genau.
Foto-Abo-Frage, weil Freitag ist jetzt schnell da.
Richtig.
Und im Moment gibt es das Angebot auf Amazon, also jetzt schon.
Ja.
Draufklicken, kaufen.
Ja.
Also mein Tipp für ein Jahr machen, Franks Tipp für 2 Jahre. Wer richtig mutig ist, der klickt 3-mal drauf. Man kann tatsächlich mehrere Gutscheine hintereinander in dem Adobe-Konto, das man hat, einlösen.
Mhm.
Und für so lange ist dann das Abo halt bezahlt.
Mhm.
Gut, dann muss ich noch einmal kurz vielleicht die Hörer warnen, weil ich war doof.
Oh.
Ich war ein Trottel und habe mich über den Tisch ziehen lassen oder austricksen lassen.
Mhm.
Bei Facebook. Es gab einen Facebook-Phishing-Versuch und da bin ich diesmal, ich war unvorsichtig und habe nicht genau aufgepasst. Vielleicht kennt ihr das auch und wenn ihr das vor allem von mir jetzt geschickt bekommt, also alle, die mit mir auf Facebook befreundet sind und jetzt plötzlich eine Nachricht von mir bekommen. Erstens, Leute, ich verschicke normalerweise keine Nachrichten an euch. Zweitens, guckt da genau drauf. Wenn das ein YouTube-Link ist, angeblicher YouTube-Link, der aber von mir nicht persönlich an euch adressiert ist mit Vorname und Hallo und bla bla bla, sondern wo nur drin steht, guck mal, das sieht aus wie du. So war das bei mir nämlich der Text. Klickt nicht auf diesen YouTube-Link. Da ist leider ein Phishing-Algorithmus irgendwie dahinter, irgendein Trick. Ich hoffe, dass es meinen Account nicht geknackt hat, weil ich ein relativ gutes Passwort, ein starkes habe, plus 2-Faktor-Verifizierung eingestellt. Aber man weiß nie, was wirklich so mit Makroviren und was weiß ich, JavaScript-Dingern irgendwie alles so geht auf dem Rechner. Ich konnte nur sehen, nachdem ich draufgeklickt habe, wie mein Browser eine Umleitung nach der nächsten geöffnet hat, aber ich habe kein YouTube-Video zu sehen bekommen und am Ende war ich wieder in meiner Nachrichten-Inbox bei Facebook. Mit anderen Worten, das war auf jeden Fall Kacke, was da passiert ist. Ich habe das ja auch von jemandem geschickt bekommen, von jemandem, den ich 5-6 Jahre nicht mehr gesprochen hatte und mich auch schon gewundert hat, wieso ich da, der hätte eigentlich jede Lampe angehen müssen und sagen, klick da nicht drauf, du Idiot. Aber wie das so ist, man sitzt abends da, hat 2 Bierchen getrunken und denkt, ach, noch ein lustiges YouTube-Video, ne, klicke ich mal drauf. Ja, dämlich. Frank hat eben noch eingeworfen, guter Tipp, guck doch einfach da drauf, wenn das kein richtiges Vorschaubild enthält. Also wenn das angeblich ein YouTube-Link ist, aber man kein richtiges Vorschaubild sieht, wie man das von YouTube-Links normalerweise kennt, dann kann da schon was nicht stimmen. So, hätte ich alles drauf achten können, habe ich aber nicht. Insofern schon mal Entschuldigung an alle, die jetzt von mir, angeblich von mir, eine Nachricht bekommen. Ich bin's nicht. Ich hoffe, es geht für meinen Account auch gut aus. Es kann aber gut sein, dass Facebook den jetzt sperrt und dann bin ich auch erstmal weg vom Fenster. Dann weiß ich auch nicht, wie ich die Fotofonie und unsere Gruppe weiter administrieren soll. Im Moment drücke ich mir selbst die Daumen, dass da nichts weiter Gravierendes passiert ist. Aber deswegen seid vorgewarnt von mir, Nachrichten von mir, nein, keine Links anklicken, wenn die von mir kommen jetzt. Und ja, ansonsten Vorwarnung für alle, seid nicht so dumm wie ich, klick da nicht drauf, wenn irgendwie Spam-Mails kommen von Leuten, wo die es nicht erwartet und die einfach so unpersönlich adressiert sind und einfach nur ein YouTube-Video oder was Ähnliches anbieten. Sorry.
Ich glaube nicht, dass Facebook dich sperren wird. Facebook sperrt ja ganz andere Konten nicht. Insofern, warum sollten die auf die Idee kommen, dein Konto zu sperren?
Ja gut, das könnte ja so sein, dass Leute, die jetzt diese Mail bekommen,
dich melden.
Diese Nachricht, ist ja keine Mail, diese Nachricht im Facebook-Nachrichtendienst bekommen und merken, bevor sie draufklicken, schon merken, das ist Quatsch. Die haben die Option, das habe ich ja auch nachher gesehen, nachdem ich dann erstmal gemerkt habe, was schiefgelaufen ist. Da gibt es die Option, dass man den sendenden Account bei Facebook meldet und sagt, Achtung, der macht was falsch, nämlich Hassrede geschickt oder hat mich bespammt oder mit der Account ist wahrscheinlich gehackt worden, das kann man ja inzwischen anklicken.
Ja.
So, und wenn das 3-4 Leute machen, weil von meinem Account jetzt auch Spam verschickt wird, dann glaube ich schon, dass Facebook den relativ schnell stilllegen wird.
Ja, wir hoffen zwar nicht, aber mal schauen.
Ja, kann halt passieren.
Ja.
Puh, großer Mist. Naja, so, Feierabend, Mittagspause, wie gesagt, gleich zu Ende. Ich hoffe, euch geht's da draußen gut und ihr habt auch eine schöne Pause gehabt, während ihr das gehört habt, trotz allem. Oder was auch immer ihr gerade macht. Die meisten fahren Auto, wie wir gehört haben, wenn sie uns hören.
Das ist wohl so.
Ja, hast du noch irgendwie abschließende Worte, die du noch loswerden willst?
Nee, nur bleibt gesund und wir hören uns zeitnah, nehmen wir mal an, wieder.
Genau. Und von mir noch ein Tipp, den habe ich selber auf Facebook gelesen. Leute da draußen, lernt erstmal geradeaus denken, bevor ihr versucht, quer zu denken. Okay? Wenn wir uns darauf einigen können, ist vielen geholfen.
Bis dann.
So.
Tschüss, tschüss.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ach so, Quatsch, den Abstand machen wir hier ja nicht, sondern ich sag ja immer, Achtung, auch diese Folge wird veröffentlicht unter einer Creative Commons 3.0 Lizenz bei NCND. Also, ne, du nennst uns als Urheber, wenn du unseren Kram irgendwo verwendest, du fügst nicht hinzu, du lässt nichts weg, du packst keine Werbung rein und du verwendest unseren Content auch nicht in deinem gewerblichen Umfeld und versuchst damit einfach Geld zu machen, ohne uns zu beteiligen, zumindest nicht. So, das war hier nochmal die Lizenz. Creative Commons 3.0 bei NCND. Schönen Tag noch.